gerade gesagt hat, über die neue evangelistische Übertragung, kann ich nur empfehlen, wenn man Karl-Heinz van Heiden persönlich kennt und mal bei ihm in einem Seminar war und mitgeschrieben hat und glühende Finger vom Mitschreiben bekommen hat, weil in jedem Satz ganz viele Informationen steckt und weiß, mit was für einer Liebe er an dieser Übertragung gearbeitet hat, dann ist das wirklich empfehlenswert. Es war zu der Zeit, als in den Vereinigten Staaten noch Sklaverei herrschte. Da gab es einen alten Mann, Moses, der es leid geworden war, Tag für Tag und Jahr für Jahr Holz zu fällen. Eines Tages dachte er darüber nach, wer wohl Schuld daran trage, dass er solch schweres Leben führen müsse. Er fand für alle, an die er sich erinnern konnte, triftige Entschuldigungsgründe. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es letztendlich alles Adams Schuld gewesen sein muss. Hätte der doch nicht von dieser Frucht gegessen. Deshalb musste der Mensch das herrliche Paradies verlassen und auf dem Feld arbeiten, um im Schweiße seines Angesichts sein Brot zu verdienen. Je mehr der alte Moses darüber nachdachte, desto ärgerlicher wurde er auf Adam. Bei jedem Axtschlag murmelte er: Alter Adam, alter Adam. Und mit jedem Wort schlug er etwas fester zu. Eines Tages, Moses war noch nicht zur Arbeit gegangen, hörte ihn der Gutsbesitzer schimpfen. Er fragt ihn, was das zu bedeuten hat. Ach, antwortet Moses, wenn Adam nicht die Frucht gegessen hätte, dann müsste ich mich nicht dauernd abschinden. Dann könnte ich zu Hause bleiben, mich ausruhen und Limonade trinken. Der Grundbesitzer dachte nach. Schließlich sagte er, du darfst zu Hause bleiben, Moses. Genauso wie es dein Wunsch ist. Ab sofort brauchst du keine Arbeit mehr zu machen. Du kannst dich den ganzen Tag hinlegen und tun, was dir gefällt. Allerdings unter einer Bedingung. Siehst du dieses Kästchen hier? Du darfst nicht reingucken. Auf keinen Fall darfst du in dieses Kästchen gucken. Und er stellte das Kästchen Moses an die Seite. In den nächsten Wochen konnte Moses sein Glück kaum fassen. Er lief im Haus herum und genoss seine Muße, schlürfte seine Limonade. Und dann stieß er auf das Kästchen. Zunächst betrachtete er es nur. Dann fing er an, es mit sich herumzutragen. Egal, wo er hingeht, das Kästchen war immer mit dabei. Und als er schließlich nach mehreren Tagen es betastete, da wurde die Versuchung zu stark. Es konnte doch nicht so schlimm sein, mal so einen kleinen Blick zu riskieren. Als er den Deckel vorsichtig anhob, sah er einen Brief darin. Seine Neugier war erst befriedigt, als er den Zettel herausgenommen hatte und gelesen hatte, was darauf stand. Moses, du alter Schurke, ich möchte dich nie mehr über Adam schimpfen hören. Wenn du im Garten Eden gewesen wärst, hättest du genauso gehandelt wie Adam. Gehe wieder in den Wald zurück und fälle Holz. Ja, die Sünde sitzt tief in unserem menschlichen Wesen. Man kann die Sünde auch nicht so einfach auf jemand anderen abschieben. Paulus sagt ganz deutlich, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Jeder von uns, der heute Morgen hier ist, jeder hat gesündigt, weil unser Leben, weil unser Wesen von der Sünde geprägt ist. Und deshalb ist die Tatsache auch so wichtig, die wir beim letzten Mal betrachtet haben, als ich hier war, die Johannes betont, wenn er schreibt, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Doch scheint die Wichtigkeit dieses Opfers nicht allen bedeutungsvoll zu sein. Das zeigt uns unser Abschnitt, um den es heute gehen soll. Wer seine Bibel dabei hat, schlag gerne auf. Ansonsten kommt es auch gleich hier vorne ran. 1. Johannes 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Ich möchte mit uns heute an drei Aspekten den Weg zur Gerechtigkeit anschauen. Das erste Thema wird sein die große Selbsttäuschung. Das zweite die rechte Selbsterkenntnis. Und zum Schluss wollen wir uns noch die wahre Gerechtigkeit anschauen. Das erste, die große Selbsttäuschung. Die Gemeinde war mit der Überzeugung von Leuten konfrontiert, die behaupteten, sie hätten keine Sünde. Sie sind ohne Schuld, schuldlos. Sie sahen nicht, dass es eine unüberwindbare Distanz zu Gott gibt. Das Licht Gottes, von dem Johannes deutlich sprach, meinten sie nicht scheuen zu müssen. Gottes Licht, kein Problem, können wir drin stehen. Eine Veränderung hier im Herzen ist nicht notwendig, weil sie keine Sünde haben. So nähern sie sich auch nicht durch eine radikale Sinnesänderung, sondern durch eine wachsende Erkenntnis. Ich kann mir vorstellen, dass das für Kinder aus gläubigem Elternhaus auch wirklich problematisch sein kann. Man geht jeden Sonntag in die Gemeinde, kennt die Geschichten von der Kinderstunde an und denkt irgendwann darüber nach, eigentlich könnte ich mich auch taufen lassen. Ich weiß ja alles. Und dass das nicht so weit hergeholt ist, das kann ich aus eigenem Leben sagen. Auch bei mir war es so, als ich in die Jugend kam, vieles hörte, anfing Jugendstunden zu machen, das war noch in Ostfriesland, da war so dieses prägende, einschneidende Erlebnis, dass ich vor Gott ein großer Sünder bin. Nicht vorhanden. Das kam erst später, diese Erkenntnis, das kam dann irgendwann und war dann auch so ein kleiner Vorschlaghammer. Wirklich für sich zu sagen, man ist nicht so, wie man meint. Es gibt einen Fachbegriff dafür. Leute, die so denken, die folgen einer Erkenntnislehre. Sie benötigen für ihre Rechtfertigung vor Gott das Blut Jesu eben nicht, weil sie keine Sündenerkenntnis haben. Somit hat das Kreuz und die Sühnung, die Jesus damit für die Menschen vollbrachte, keine besondere Bedeutung. Jesus wird lediglich zu einem guten Vorbild herabqualifiziert, herabgewürdigt. Wer aber diese Überzeugung vertritt, der täuscht sich selbst, fährt Johannes weiter fort. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Er gehört zu den Menschen, die im blinden Eifer einer Überzeugung nachrennen. Wer seine Sündhaftigkeit leugnet, beweist, dass er mit der Wirklichkeit des neuen Menschen, mit der Gottesgegenwart im neuen Menschen nichts zu tun hat. Diese Menschen sind einer Selbsttäuschung erlegen. Sie bilden sich etwas ein, was nicht den Tatsachen entspricht. Die Tatsache, dass der Mensch vor der Heiligkeit Gottes nicht bestehen kann, diese Tatsache bezeichnet die Bibel mit dem Wort ungerecht. Wir lesen zum Beispiel im Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Keiner. Jeder Mensch ist also Sünder. Das heißt aber nicht, dass wir in Menschenaugen schlecht sein müssen. Aber aus Gottes Sicht ist der Mensch Sünder. Und jeder Mensch wird von Gott zur Verantwortung gezogen. Im Hebräerbrief lesen wir, und wie es die Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wenn ich mir unsere Zeit anschaue, dann würde ich sagen, dass das eine Botschaft ist, die man ganz schwer vermitteln kann. Unsere Zeit ist doch davon geprägt, dass wir vom Guten im Menschen ausgehen. Überall hört man die Botschaft, der Mensch sei im Grunde gut. Er hat einen guten Kern in sich. Selbst in gewissen christlichen Kreisen ist solches Gedankengut vorhanden. Da wird dann behauptet, Christus sei schon von Natur aus im Menschen. Der Mensch sei eigentlich gut und bedürfe der persönlichen Erlösung durch Christus nicht. Es ist schon einige Jahre her. Da stand in der Topic ein Bericht über den TC-Gründungsvater Roger Schutz. Inzwischen gestorben, ermordet worden. In dem Artikel heißt es, nach Auffassung des TC-Gründervaters Roger Schutz sollen Gott und Christus schon von Natur aus im Menschen sein. Der Mensch sei eigentlich gut und bedürfe der Erlösung durch Christus nicht. In dem regelmäßig erscheinenden Brief aus TC, der in 58 Sprachen übersetzt wird, formuliert Schutz das aktuell so. Wir alle sind Menschen, die bewohnt sind, bewohnt von der Gegenwart, mit der Christus unser Leben durchdringt. Auch den Jugendlichen in Stuttgart wurde von Roger Schutz mehrfach verkündet, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes in jedem Menschen wohne. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass in TC die Anschauung vertreten wird, dass sich Christus in allen Religionen manifestiere. Wenn der Mensch im Grunde so gut ist, darf ich dann mal fragen, woher kommt eigentlich das Böse im Menschen? Wenn der Mensch von Grund auf gut ist, woher kommt das Böse im Menschen? Keine Philosophie hat bisher eine einleuchtende Erklärung dafür gefunden. Wie kann ein Mensch gut sein und trotzdem vom Bösen beherrscht werden? Wer mordet? Wer ist geizig? Wer vergewaltigt? Wer führt Kriege? Wer betrügt? Wer lügt? Wer foltert? Ich könnte diese Liste noch stundenlang weiter fortführen. Es ist immer der Mensch. Die ganze Menschheitsgeschichte gibt Zeugnis von der Bosheit des Menschen. Unsere sogenannte aufgeklärte Welt hat die Sünde einfach abgeschafft. Schuldgefühle? Da antwortet man dann, naja, ich dachte vielleicht schon, dass es verboten ist, aber naja, vielleicht hat der liebe Gott das auch nicht so gerne. Aber ich kam dann ohnehin in ein Alter, in dem man dem lieben Gott einen guten Mann sein lässt und über Bord wirft. Ich habe es mir erlaubt. Ich habe es mir erlaubt. Gott über Bord zu werfen oder sich einen eigenen Gott zu machen, ist eine Methode, die in diesem Leben hilft, die Schuldgefühle abzulegen. Man schaltet den aus, vor dem man sich verantworten muss. Aber die Schuld bleibt trotzdem bestehen, auch wenn wir das Gefühl beseitigt haben. Ich mache mit uns mal einen kleinen Ausflug ins Rechtswesen. Ich habe ja mal angefangen gehabt, Jura zu studieren, habe im Strafrecht auch einigermaßen aufgepasst. Also es gibt auf der einen Seite einen Tatbestand. Also da hat irgendjemand etwas gemacht, etwas geklaut oder eine Fensterscheibe eingeschlagen. Und dann wird als erstes geguckt, gibt es, also erstmal hat er es gemacht, ja oder nein. Gehen wir mal den Ja-Pfad. Dann wird als nächstes gefragt, gibt es Gründe, die dafür sprechen, warum er das gemacht haben könnte? Sogenannte Rechtfertigungsgründe. Könnte ja sein, das Haus brennt und da ist jemand, den er rausholen will. Dann ist es gerechtfertigt, so eine Scheibe einzuschlagen. Nee, Haus brennt nicht. Lag nur ein schöner Laptop. Kein Rechtfertigungsgrund. Als drittes wird dann gefragt, gibt es Entschuldigungsgründe? Zum Beispiel hat sich derjenige vielleicht geirrt, hat gedacht, das Haus brennt wirklich. Bei diesen Entschuldigungsgründen geht es nicht darum, ob sich der Täter schuldig fühlt. sondern es wird geprüft, liegt schuldhaftes Verhalten vor oder nicht. Das Schuldgefühl ist unserer Rechtsprechung völlig egal. Es ist unwesentlich für die Frage, ob jemand schuldig ist oder nicht. Die Ohnmacht des Menschen, dass er sündigt, sollte ihn doch davon überzeugen, dass er ein Sünder ist. Wer sich für sündlos hält, beweist damit, dass er in einer selbstgemachten, fantastischen, also sehr fantasievollen Religion unterwegs ist. Er ist verblendet und erhebt sich über den Schöpfer, indem er ihn zum Lügner macht. Das Zweite, die rechte Selbsterkenntnis. Wir lösen unser Problem des sündigen Wesens nicht, indem wir die Tatsache der Sünde leugnen. Denn die Tatsache bleibt bestehen. Römer 3. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Die Folge ist die Verlorenheit des Menschen, das Verderben. Johannes zeigt nun, wie wir das Problem unseres sündigen Wesens lösen. Denn das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Das heißt, das Evangelium führt uns nicht ins Verderben, sondern aus dem Verderben. Der Weg ist folgender. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Bekennen meint hier schlicht und einfach zu sagen, was falsch ist. Hier spricht Johannes auch nicht mehr von der Sünde in Einzahl, sondern in Mehrzahl. Das heißt im Text, die Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Es handelt sich also nicht mehr um das sündige Wesen, sondern um konkrete Taten. Es geht nicht darum, dass wir grundsätzlich von Gott abgewandt leben. Das können wir übrigens auch, wenn wir tief religiös sind. Und da unterscheide ich zwischen religiös und gläubig. Johannes spricht von den Sünden. Das kommt daher, dass der, welcher erkannt hat, dass er ein Sünder ist, weiß, dass sein sündiges Wesen ein sündiges Verhalten zur Folge hat. Es gilt also zunächst zu erkennen, wer wir sind, wer wir vor Gott sind. Es gilt zu erkennen, Lars, du bist ein Sünder. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich in einem zweiten Schritt meine Sünden bekennen. Bekennen meint hier, dass wir Gott sagen, was wir falsch gemacht haben. Bekennen meint hier, das Gleiche sagen, also genau das zu sagen, worum es geht. Wenn ich gestohlen habe, dann sage ich eben, ich habe gestohlen. Wenn ich gelogen habe, dann sage ich Gott, Gott, ich habe gelogen. Sicher, Gott weiß das alles. Und was wir ihm sagen, dient sicherlich nicht zur Information für ihn. So nach dem Motto, du weißt es vielleicht noch nicht, ich habe. Doch, er weiß es. Wir sagen ihm das, weil wir ihm zeigen wollen, dass wir unseren Fehler eingestehen, dass wir verstanden haben, was falsch war. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Gott will sehen, ob wir erkannt haben, was wir falsch machen. Mir begegnet durchaus immer mal wieder in Gebeten, und ich muss selber auch aufpassen, nicht so zu beten, Herr, vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. So eine Generalvollmacht. Mein Eindruck ist vom Text her, dass das nicht reicht, dass es nicht darum geht. Weil wenn man dann zurückfragt, ja, was hast du denn falsch gemacht? Dann begegnet uns oft eine Stille. Man weiß eigentlich gar nicht, was man falsch gemacht hat. Man möchte einfach nichts vergessen. Oder es ist so viel, dass man gerne eine Abkürzung nehmen möchte. Es ist ja auch unangenehm, alles vor ihn zu bringen. Denk mal an das Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht. Da geht es ja darum, dass einem Knecht von seinem Herrn eine riesengroße Schuld vergeben wurde, die so unvorstellbar groß war, das hätte er niemals unter keinen Umständen selber erledigen können. selbst wenn er dreimal hintereinander im Lotto gewonnen hätte, ein Sechser mit Zusatzzahl, keine Chance, hätte nicht ausgereicht. Die Schuld in diesem Gleichnis, die ist so groß, dass sie nicht abgezahlt werden kann. Um abzurechnen, da wird mir jeder, der sich mit Buchhaltung auskennt, sicherlich bestätigen, um vernünftig abrechnen zu können, braucht es eine ordnungsgemäße Buchführung. Und die existiert bei Gott. Bei Gott existiert eine ordnungsgemäße Buchführung. Da steht jede Einzelheit drin. Jeder Buchungssatz. Genauso ist es mit der Sünde. Die Sünde ist etwas Konkretes. Und deswegen sollte sie auch konkret benannt werden. Wir Menschen sind Künstler im Verschieben der Schuld. Wir spielen den Ball gerne einem anderen zu. Nicht wahr, Adam? Der Vorteil für uns ist, wenn wir so denken, dass wir uns selber nicht ändern müssten. Ich kann mir dabei sogar noch recht fromm vorkommen. Lernen wir aber, Sünden klar beim Namen zu nennen, dann sage ich, ich habe hier gelogen und das war falsch. Und dann werde ich mir beim nächsten Mal überlegen, das war schon recht unangenehm, es vor Gott zu bringen. Sollte ich es wirklich nochmal machen? Es ist ein Erziehungsmittel, das Gott uns dort an die Hand gibt. Lernen wir also genau zu sagen, was wir falsch gemacht haben. Denn Gott weiß es sowieso. Wir werden ihm mit unserem Bekenntnis nichts Neues erzählen. Aber wir zeigen ihm, dass wir einsichtig sind. Dass wir eingesehen haben, dass unser Verhalten falsch war. Anstatt pauschal um Vergebung zu beten, wünsche ich mir für mich, Gott so zu bitten, dass er zeigt, wo ich noch Sünden habe, die noch nicht vergeben sind. Und was mir dann deutlich wird, das soll ich bekennen. Das Dritte, die wahre Gerechtigkeit. Wenn wir mit dieser Klarheit und Aufrichtigkeit Gott begegnen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gottes Treue und Gerechtigkeit führen dazu, dass er sich über uns erbarmt. Er ist treu dem, was er den Menschen versprochen hat, und darauf ist Verlass, zu 100%. Er lässt uns unsere Sünden. Das heißt, sie sind vergeben. Sie werden uns nicht mehr angerechnet. Der Buchungssatz in meinem Leben ist durchgestrichen. Das Soll ist mit Haben ausgeglichen worden. Und hier geht es um die konkreten Taten. Hier geht es nicht um das Wesen. Das Zweite ist, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Hier geht es um das Wesen, dass wir durch und durch Sünder sind, dass wir ungerecht sind. Er reinigt uns aber von unserer Ungerechtigkeit und macht uns gerecht. So verliert die Sünde ihre Macht über uns. Paulus schreibt im Römerbrief: So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist aber nur möglich, weil Jesus an unserer Stelle die Strafe auf sich genommen hat. Das war seine Aufgabe, als er auf diese Welt gekommen ist, unsere Schuld zu tragen. Im Titusbrief heißt es: Unser Heiland Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Wäre Jesus nicht für uns gestorben, so müsste jeder von uns für seine eigene Sünde sterben. Das wäre die gerechte Strafe. Und ich hätte sie verdient. Gott handelt aus seiner großen Liebe, indem er seinen eigenen Sohn hingerichtet hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Im 2. Korinther 5 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es geht um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und wenn du deine Sünden aufrichtig bekennst, dann wirst du gerecht. Und zwar in der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Vielleicht meinst du, dass du auch so gerecht bist. Aber mit welchem Maßstab wirst du deine eigene Gerechtigkeit messen? Die Bibel kennt nur einen Maßstab: Jesus Christus. Nur wer durch Jesus Christus erlöst ist, der hat die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Willst du die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, in deinem Leben? Dann tue, was in unserem Abschnitt steht. Bekenne deine Schuld, bekenne deine Sünden. Ich möchte schließen mit einigen Worten von David aus Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Amen. Ich lade uns ein.